Hey, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young, ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Host. Meine Lieben, ihr habt sicherlich hier heute den Wolfgang erwartet, der mit Behind the Story eine neue Ausgabe machen wollte. Aber wie es so ist, guckt mal raus, Wetter ist scheiße, alles ist irgendwie nass, alles war kalt. Die beste Jahreszeit, um sich einfach eine Infektion einzufangen. Also, ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Wolle ist krank und deswegen habe ich kurzfristig einfach diesen Slot übernommen von ihm und mir gedacht, ja, wir tauschen einfach. Und so hat er ein bisschen Zeit, noch seine Aufnahmen zu machen und ich habe ein bisschen Zeit, mir Gedanken zu machen mit euch zusammen zu einem Thema, was aktuell mich sowieso umtreibt, nämlich was wird aus SEO? Was ist so Stand von SEO aktuell? Was geht mir so im Kopf rum? Und wie denke ich, wie 2026 SEO aufgestellt ist und wie ich denke, dass das in 5 Jahren vielleicht aufgestellt ist. Also Fragen über Fragen, die ihr alle da draußen habt und ich unterhalte mich unglaublich viel mit Leuten da draußen und die haben alle dieselben Fragen. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht ganz cool in so einer Sendung, die jetzt relativ unvorbereitet ist, aber trotzdem einen Bedarf hat, dass ich einfach über die Sachen mal philosophiere. Es gibt viel zu wenig Zeit, dass ich, ja, Leute mal mit in meinen Kopf lasse und vielleicht mit euch gemeinsam reflektieren kann, wie ich die Zukunft sehe, wie ihr auch die Zukunft seht. Und ja, mein Ansatz war so ein bisschen, dass ich 5 Sachen in LinkedIn gestern mal gepostet hatte und euch gefragt hatte, wie ihr denn die Zukunft seht von SEO. Ist das alles so düster? Wird es vielleicht in vielen Bereichen einfach nur schön geredet? Oder wie stehen denn andere dazu? Das Problem ist ja immer, ich habe selbst so meine Gedanken im Kopf, aber das ist natürlich eine Perspektive nur von vielen anderen. Und es lebt ja davon, dass ihr unglaublich viele Perspektiven sammelt, damit ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt. Weil nichts ist ja schlimmer, als wenn ihr einfach nur das Gesülze von anderen nachplappert. Sondern cool ist es und Magie entsteht, wenn ihr manche Sachen cool findet, logisch findet, nachvollziehbar findet, die aber kombiniert mit anderen Sachen, die auch nachvollziehbar sind und trotzdem ein bisschen konträr laufen, daraus dann seine eigene Zukunftsvision abzuleiten, das ist in meinen Augen die Magie. Und seien wir mal ehrlich, keiner hat den Standpunkt, wie ich ihn habe. Und das ist jetzt nicht auf mich projiziert, sondern keiner da draußen hat den Standpunkt von dem anderen. Das wollte ich eigentlich mehr oder weniger sagen. Das Leben ist wie ein Stück Kernseife. Denkst du, hast du, springst du aus dem Kasten. Eigentlich geht das Ding anders. Denkst du, hast du, springt du aus dem Kasten. So müsste das eigentlich auch heißen. Und es ist ja so, dass jeder seine eigene Perspektive hat. Der eine macht Beratung, der andere will mit einem Online-Shop irgendwie E-Commerce-mäßig verkaufen. Der andere hat irgendwie ein anderes Produkt oder Dienstleistungsangebot. Alles ist vollkommen unterschiedlich. Und wir probieren natürlich immer mit der Ansicht, die wir haben, irgendwie so einen Container, so einen Überstülper über alle Themen irgendwie zu machen, um die Welt leichter zu machen. Die ist aber verdammt nochmal nicht leicht, sondern ist Chaos. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, beriesele ich euch nicht einfach nur mit dem, was ich jetzt hier in meinem Kopf habe, das will ich natürlich auch ablassen, sondern nehme noch ein paar Meinungen mit rein, die ich vorher in Social Media, sprich in LinkedIn gesammelt habe. Und deswegen probiere ich die mal hier so einzubinden in Kurzform. Ich werde in den Shownotes oder der Bob, der hier das schneidet später, wird in die Shownotes nochmal einen Link zu diesem Post, den ich auf LinkedIn aufgerufen hatte oder veröffentlicht hatte, reinpacken, weil die Antworten teilweise zum Beispiel von dem Johann oder von dem Nikolas sehr umfangreich waren und ich jetzt hier immer nur eine Kurzfassung mit einschneide. Lest euch die einfach nochmal durch. Ich fand das sehr spannend, sehr interessant und das ist wirklich Gold wert, wenn andere Leute ihre Perspektive zeigen, die auch Ahnung haben. Also die Kunst ist ja einfach immer eine Unterscheidung zu machen. Sind da draußen jetzt irgendwelche Sülzer, die jetzt einfach nur auf den KI-Zug aufspringen, die man vorher nie gesehen hat und die sich jetzt als Experten hinstellen? Oder sind das Leute, die jetzt meinetwegen 20 Jahre, 15 oder auch nur 10 Jahre im Search-Business unterwegs sind oder in anderen Marketingbereichen und einfach auf Basis ihrer Erfahrung jetzt irgendwie gucken, das irgendwie zusammenzubinden, Expertise zu verbinden mit dem, was gerade passiert und eine gewisse Reputation auch hat, um das ja, eins und eins zusammenzählen zu können. Und das hast du halt nicht, wenn du gar keine Ahnung von dem Thema hast. Wenn du jetzt nur Research machst im Thema KI, dann ist es natürlich unglaublich schwierig. Aber das probieren viele Leute da draußen. Ja, die Leute, die da gepostet haben, herzlichen Dank nochmal an euch alle. Ich werde das hier nochmal entsprechend immer erwähnen. Ja, also SEO 2026, meine Gedanken dazu. Ich habe das probiert, so ein bisschen zu untergliedern und will mal anfangen mit dem Bereich Technik, Research, was da so los ist. Und ich bin euch so unglaublich dankbar. Und mit euch meine ich jetzt diese ganze Community da draußen, die sich mit Fachexpertise und mit dieser Metaebene von Bauchgefühl, Fachverstand und jahrelanger Erfahrung mit dem Thema KI, LLMs und ja, Geo, nennen wir es mal so, beschäftigen. Weil ich irgendwie eigentlich auch nicht so richtig Bock darauf habe, muss ich sagen. Ich habe Bock darauf, aber ich habe keinen Bock, so tiefen Research zu machen, wie ihr es da draußen macht, sondern ich finde es viel cooler, mich hier hinzusetzen, LinkedIn zu verfolgen, Facebook zu verfolgen oder in Podcasts reinzuhören und zu lauschen und zu lesen, was ihr da draußen so für Research macht, um dann mir eins und eins selbst zusammenzählen zu können. Das ist ja viel einfacher, als wenn ich selbst losrenne und in dem Bereich jetzt irgendwie selbst probiere, was mir auszudenken. Warum mache ich das? Ich könnte es ja auch machen, weil ich glaube, dass das nur so eine Zwischeninstanz ist. Alles in mir schreit irgendwie, dass dieses ganze Geo- und KI-Thema irgendwann einfach mit dazugehört und wir, wie jetzt irgendwie technische Skills oder Geschwindigkeit von Webseiten oder ja, die technische Informationsarchitektur von Seiten oder technische Frameworks oder so, dass die einfach irgendwann Standard sind. Und KI wird einfach auch irgendwann Standard sein und dazu gehören. Und wenn es Standard ist, und da sind wir noch auf dem Weg, deswegen, es gibt da schon Geld zu verdienen, dann wird sich ja jeder die Frage stellen, okay, was kommt dann? Und ja, dann bleibt die Internetseite, aber dann bleibt in jedem Fall Marke übrig. Das ist meine große Vision. Marke und alle Signale, die von Marke auf digital einzahlen und umgekehrt, also so richtig dieses ganze Denkmodell von Messy Middle übertragen auf das ganze Marketing. Das ist so meine Prognose, die ich habe. Und ich kann mich jetzt entscheiden, wirklich entscheiden. Ich kann jetzt tiefen Research machen oder ich kann mich mit dem Thema Markenaufbau ehrlich und gewissenhaft und tief auseinandersetzen und da probiere ich meinen Fachverstand, den ich über 25 Jahre mir jetzt erworben habe, da einfließen zu lassen. Oder ich mache jetzt Research. Das Problem ist, ich kann nicht beides. Mein Tag. Und ich habe hier eine Agentur, ich habe noch das Eventgeschäft. Mein Tag hat vielleicht maximal 16 Stunden. Und die Familie muss da auch noch ein bisschen stattfinden. Und schlafen muss ich auch noch mal. Egal, was ich mich entlastet habe in dem Bereich Wandel der Agentur hin zur Boutique-Agentur, die Diskussion hatten wir ja hier schon. Es ist egal, am Ende des Tages muss ich irgendwie mit der Zeit, die ich habe, auskommen und beides schaffe ich halt nicht. Deswegen bin ich so in Leuten wie dem Hans Kronenberg, dem Olaf Kopp, dem Arthur Kosch, dem Matthäus Michalik oder dem Kevin Inding oder alle Leute, die da draußen noch so irgendwie, Malte Landwehr ist noch jemand, den ich da erwähnen möchte. Alle Leute, die da draußen unterwegs sind, die diesen Research machen, danke. Weil ihr spart mir so unglaublich viel Zeit. Und diese Verbindung von, ey, ich kenne euch, und ich kenne euch ja wirklich die meisten davon persönlich, kann so ein bisschen einschätzen vom Bauchgefühl und der Nasenspitze, wie ihr das meint, aus welcher Perspektive ihr das denkt, mit welchem Hintergrund, mit welcher Metaebene ihr das denkt. Und das dann als vertraute Gewissheit von euch auf meinen Bereich zu übertragen, das ist so unglaublich wertvoll und spart mir Zeit. Auch wenn am Ende vielleicht noch rauskommt, dass ich immer wieder bestätigt werde in der Betrachtung, dass Marke eigentlich das Endprodukt ist, ist es nie entweder oder, sondern es ist immer sowohl als auch. Und es geht nur darum, welche Kraft ich jetzt in welchen Bereich reinstecke. Und ja, der Nico Sakotte, sei gegrüßt, mein Lieber, der hat auch gesagt, dass es, ja, eigentlich ist das ganze technische Thema gar nicht so schwer, SEO ist auch gar nicht so schwer und ja, man muss sich darauf einlassen, dass dieses Thema so passiert, wie es ist. Und bestimmte Sachen einfach nicht so aufbauschen, sondern ja, das einfach so akzeptieren. Und da hat er ja total recht, weil am Ende des Tages geht von dieser Kraft, die ich gerade bezeichnet habe, unglaublich viel Kraft da rein, dass man sich aufregt. Und das ist jetzt nur der Bereich SEO. Ich meine, ich tue jetzt so, als ob ich 16 Stunden am Tag arbeiten würde. Das ist natürlich nicht so. Aber in der Zeit, in der ich mich jetzt nicht um Familie kümmere oder koche oder irgendwelche anderen Sachen mache, beim Sport bin neuerdings, ist es ja natürlich so, dass ich mich auch mit Tagespolitik und Geopolitik beschäftige und da macht man irgendwie die Nachrichten auf. Da wusste ja irre. Manche Sachen muss man einfach akzeptieren und das ist gar nicht so einfach. Ich tue mich unglaublich schwer damit und Nico, wenn du da einfach mal vielleicht einen Hinweis hast, wie man sich gerade bei Tagespolitik und mit dem Thema Orange oder Elon Musk oder was habe ich mich aufgeregt über hier das Dschungelcamp, ich gucke das überhaupt gar nicht, aber dass dieser Knirsch da jetzt gewonnen hat, macht mich so fertig, wo ich denke, Alter, was ist denn mit diesen Werten in diesem Land oder auf dieser Welt passiert? Es ist ja unglaublich. Und ich kann mich nicht davon freimachen, weil in Social Media sehe ich es ja irgendwie. Und ich habe trotzdem immer irgendwie, alles in mir schreit irgendwie, da müsstest du jetzt irgendwas zu schreiben irgendwie, um einfach nur ein bisschen Entlastung für mich selbst zu bekommen. Ja, wie schützt man sich davor? Es ist unglaublich schwierig. Ja, der Johann von Hösen hat auch unheimlich viel geschrieben dazu, zu den Punkten, die ich jetzt hier gerade noch beackere. Lieben Dank dafür, mein Lieber. Johann ist auch einer, der eine unglaublich differenzierte, gute, kritische Sicht auf dieses ganze Thema hat. Sehr viele Kunden hat, die aus dem Bereich natürlich Publishing kommen, aber die auch aus dem KMU-Bereich kommen. Ich glaube, er hat einen sehr guten Überblick über den Markt und vor allen Dingen hat er so eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Abgebrühtheit irgendwie dem Markt gegenüber. Das ist auch was, was der Markus Höfener zum Beispiel da draußen hat, dass ihr immer hinterfragt, okay, was ist jetzt hier Aufregung und was ist jetzt hier Hype und was müssen wir wirklich machen? Was sind Sachen, die wirklich Kunden nach vorne bringen? Und das ist, glaube ich, wichtig, dass es so eine Leute gibt, die diese Differenzierung hinkriegen, weil wir eben nicht so viel Zeit haben und weil die Kunden natürlich in irgendwas auch wieder Vertrauen bekommen müssen. Also entweder die Kunden von SEO-Agenturen, aber auch Inhouse-Abteilungen, da müssen die Chefs irgendwie Vertrauen zu dem haben, was ihre Inhouse-Leute da irgendwie ausbaldowern für die Zukunft. Die müssen Vertrauen überhaupt in die Zukunft haben. Da geht es ja um Märkte, um Zölle, um den ganzen Schnatterradatz. Und das ist schon extrem wichtig. Der Michael van Laar hat auch noch geschrieben, dass, kann ich meine eigene Schrift nicht lesen, ich glaube, du hast geschrieben, dass Technik einfach funktioniert und laufen muss und dass man diese Skills zusammenbringen muss. Lest einfach nochmal in die Kommentare. Ich habe hier ganz klein geschrieben, ey, manchmal völlig. Also das ist so cool. Da muss ich jetzt mal einen kleinen Ausflug machen, weil wir haben ja, also oder ich gehe nochmal einen Schritt zurück irgendwie. Der Marco Scheel, ich weiß nicht, kennt ihr den von Nordwolle? Das ist der Typ, der mal gesagt hat, es können ja nicht alle mit einem Chai Latte irgendwie in Kreuzberg sitzen und die nächste Dating-App programmieren, sondern es muss ja ein paar Leute geben, die auch noch anpacken. Habt ihr bestimmt gesehen. Das ist ja der Klassiker-Meme da draußen. Und dem folge ich schon sehr, sehr intensiv auf Social Media und bin auch begeistert, dass der auch als Keynote-Speaker für den zweiten Tag, dass ich den überreden konnte, zur Campix zu kommen, dass ich den interviewen darf, ist super, weil der so irgendwie genau mein Mindset ist. Aber wenn ihr euch den mal reinziehen würdet, dann würdet ihr sehen, dass eine Gabe, und das hat er super auf den Punkt gebracht, also er repariert ganz viele Maschinen, die er da, also ich muss mal für alle, die ihn nicht kennen, der macht so in Schafswolle, hält Schafe, schert Schafe, macht aus der Wolle Kleidung, macht aus den Schafen Fleisch, macht aus der Wolle, Dämmstoff, macht viele wilde Sachen aus Wolle als Naturbestandteil, dadurch sehr purpose-lastig und ist super agil, super kreativ und ist eigentlich, obwohl er überhaupt gar kein SEO ist, für mich das Sinnbild von dem, was wir bräuchten, um SEO gut zu machen, nur ohne SEO-Skills. Und deswegen liebe ich das, was er da macht und gerade als SEO. Und er hatte eine Ausgabe, wo er gezeigt hat, er repariert da die Maschinen, die er selbst hat, er besorgt die, er sieht genau, wo irgendwelche Sachen fehlen, er besorgt da die Maschinen. Wenn die Maschinen nicht laufen, dann geht er da ran und repariert die, weil er auch ein sehr gutes handwerkliches Geschick hat. Und hat aber nicht so einen Werkzeugkoffer, mit dem er rumgeht, sondern er hat so einen, wie so einen Einkaufskorb, den du so im Supermarkt kriegst. Und da hat er sein ganzes Werkzeug drin. Und da hat man ihn so angeschrieben und hat gesagt, ey, warum bist du so chaotisch und so, was sind das für ein Werkzeugkoffer? Und dann hat er das mal so in einer Folge so ein bisschen erklärt, dass er halt ein relativ chaotischer Typ ist. Und dass alles, was da so passiert und was ja erfolgreich passiert und was da geschieht und was merkwürdig ist, im wahrsten Sinne des Wortes, das passiert, weil er ein Chaot ist und weil er nicht strukturiert ist und einen Werkzeugkoffer hat, wo jedes Werkzeug irgendwie an dem richtigen Punkt liegt. Und das ist die große Stärke. Und genau so würde ich da, also in dem Satz habe ich mich total wiedergesehen. Und wenn du jetzt meinen Zettel hier sehen würdest, wo ich die ganzen Meinungen von den Leuten probiert habe zusammenzufassen, das ist ein bisschen so wie der Werkzeugkasten von Marco Scheel. Deswegen, eigentlich ist es genau das. Ich bin natürlich ein bisschen chaotisch. Ich bin kreativ. Ich denke manche Sachen anders und gucke auch auf andere, die da viel strukturierter denken. Viele von euch habe ich ja jetzt auch schon benannt hier in diesem Podcast. Aber vielleicht der Hauptunterschied, den ich habe zu euch, ist, dass ich eben so chaotisch denke und manche Sachen aus einer anderen Perspektive denke, die nicht besser sein muss, aber die anders ist und die bereichert sein kann. Und deswegen, das war die Überleitung von meinem Schmierzettel, wo ich, was Michael van Laar gesagt hat, nicht mehr richtig lesen konnte, aber ich hatte mir hier aufgeschrieben, dass Technik funktional laufen muss. Und ich glaube, damit hat er auch recht. Dann hat der Dr. Johannes Christoph, ich glaube, wir haben uns überhaupt noch nicht kennengelernt, aber danke dafür, dass du geschrieben hast. Manchmal habe ich, vielleicht haben wir uns schon kennengelernt. Das Problem ist ja immer, ihr kennt mich vielleicht oft, aber ich kenne euch gar nicht. Das ist auch so eine Scheiße irgendwie, wenn du so eine Reichweite hast, dass man genau dieses Verhältnis hat und man immer das Gefühl hat, man müsste sich ja an irgendwas erinnern können, gerade wenn die Leute sagen, ja, wir haben uns doch mal vor 3 Jahren haben wir uns schon mal da und da unterhalten. Weiß ich nicht mehr. Ist immer eine scheiß Situation. Also Johannes, danke, dass du geschrieben hast. Er hat aber auch geschrieben, dass am Ende der Nutzer entscheidet, ob wir jetzt mehr Technik, mehr Research machen oder ob es in Richtung Geo geht oder in Richtung KI grundsätzlich oder vielleicht auch in Richtung Marke, wie ich es gesagt habe. Ja, da hast du natürlich total recht. Das ist aber auch die einfachste aller einfachen Antworten, muss man mal ehrlicherweise sagen. Das Problem ist, ich muss ja jetzt über meine Business-Zukunft entscheiden. Das heißt, ich kann ja nicht darauf warten, dass ich gucke, was der Nutzer macht, sondern ich muss ja jetzt eine Prognose machen, wie ich denke, wie der Nutzer sich entscheiden wird. Weil ich kann ja nicht einfach meinen ganzen Container von einem Tag auf den anderen völlig umdrehen, sondern ich brauche ja immer eine gewisse Vorglühzeit, eine Adaptionszeit, eine Produktionszeit, um mich in eine bestimmte Richtung bewegen zu können. Und die Prognose muss ich jetzt treffen. Und deswegen ist die Perspektive so wie so eine Antwort von einem Anwalt natürlich total smart, aber sie sagt gar nichts aus und es geht an meiner Lebensrealität auch total vorbei. Deswegen, also danke für deinen Kommentar, aber damit kann ich nie so richtig was anfangen. Kannst ja gerne mal in die Kommentare hier schreiben, unter dem Podcast oder auch, wenn ich den publiziere, unter der Veröffentlichung, wie du das machst, wie du dich für die Zukunft aufstellst, wenn du nur darauf wartest, wie die Nutzer sich entscheiden. Und also ich kann auch gar nicht darauf warten, wie die Nutzer sich entscheiden. Das kommt mir so ein bisschen vor, als wenn ich die Diskussion mir anhöre, wie jetzt, die habt ihr bestimmt mitbekommen, ja, dass irgendwie, ich glaube, Markus Söder war es, gesagt hat, wir müssen jetzt eine Stunde vielleicht mehr arbeiten. Das ist ja nicht so schlimm, das kann ja jeder mal als Beitrag beisteuern, um unser Bruttosozialprodukt nach oben zu bringen. Und die Diskussion, die ist natürlich heftig. Keiner will irgendwie länger arbeiten und die Diskussion geht ja auch nur noch darum, dass ja eigentlich sowieso nicht richtig gearbeitet wird und die Stunde mehr, die man dann arbeiten müsste, da wird ja nur noch sowieso Klick wie Bunti gemacht. Also eine ganz skurrile Diskussion über effiziente Arbeit, völlig am Thema vorbei, muss ich mal ehrlicherweise sagen. Und irgendwie die Krone hat Richard David Precht aufgesetzt in Lanz und Precht, Precht und Lanz, wo er genau das gesagt hat, dass wenn ich eine Stunde länger arbeite, dann mache ich nur Klicki-Bunti und das wird ja kein Deut effizienter. Was ist denn das für eine Grundeinstellung? Als ob alle Leute, die da draußen arbeiten, nur noch Mist arbeiten. Also, aber auf was ich hinaus wollte, ist, dass es natürlich so eine Grundlogik ist, dass wenn du jemand, der eine 35-Stunden-Woche hast, jetzt sagt, du sollst 36 Stunden arbeiten, na, was wird der denn sagen? Der wird der sagen, juhu, ich will jetzt eine Stunde länger arbeiten und vielleicht auch noch nicht mal mehr Geld kriegen. Nein, wird er ablehnen, weil er will ja nur weiter 35 Stunden arbeiten und seinen Standard halten. Heißt, ist das meine Prognose, auf die ich mich verlassen kann? Der Nutzer entscheidet dann, nee, will ich nicht. Aber ist das das, was wir im großen Kontext brauchen? Nee. Und das ist das, was ich einfach so für mich immer hinterfrage. Ist denn das, was der Nutzer, also was du meinst, was der Nutzer entscheidet, überhaupt in meinem Nutzen? Ja, also was ich als Nutzen sehe. Und deswegen ist es, glaube ich, schwierig, so zu denken. Das ist mir aber auch erstmal jetzt nochmal so klar geworden, als ich jetzt deinen Zeilen irgendwie so. Manchmal ist es ja so, dass man die Sachen so weiß, aber nochmal darüber nachdenkt, wenn man es denn so liest. Und bei dir war das so. Ja, auf der anderen Seite ist es aber so, dass neben diesen ganzen Techniken, technischen Skill und Reverse Engineering in Richtung KI und LLMs und so, es natürlich Leute wie mich gibt oder wie den Markus Höfner gibt und auch Johann vielleicht gibt, die beides zusammen machen, aber die trotzdem irgendwie ihren Blick in Richtung Marke, in dieses große Narrativ irgendwie schweifen lassen, um zu gucken, ob es da nicht auch Fründe gibt, die einfach beackert werden können. Ich glaube, dass das super mächtig sein kann, weil seit ich im SEO drin bin, ist SEO eigentlich immer so, ja, eigentlich so der Mitläufer. Immer unglaublich mächtig. Es sind unglaublich große Marken daraus entstanden die mit Search Traffic ihre Größe, ihren Growth hingekriegt haben. Gucken wir uns nur eine Idealo an oder so, oder viele Reiseanbieter, Airbnb, unglaublich viele Geschäftsmodelle, die auf Basis von Reverse Engineering auch entstanden sind. Aber einfach auch in die Richtung Marke zu gucken und zu schauen, ist da vielleicht noch mehr zu holen. Ich bin jetzt falsch abgebogen. warte mal, Bob, ich notiere jetzt mal hier 22 Minuten 44. Hier könntest du Werbung einblenden, bitte.
Reklame.
Hallo meine Lieben, hier ein kleiner werblicher Hinweis in eigener Sache. Wie ihr wisst, veranstalten wir ja einmal im Jahr die Campix als großes Main-Event von unserer Plattform Campix. Der Fokus, der sich die letzten Jahre ja sehr stark auf die Verbindung zwischen SEO und Content-Marketing gelegt hat, verschiebt sich jetzt ein bisschen. Also SEO und Content-Marketing sind immer noch Teil davon, aber ein großer Schwerpunkt geht in Richtung SEO und Markenaufbau. Weil ich persönlich glaube, dass die Marke die in Anführungsstrichen Endlösung ist von dem, was wir in SEO gerade durchmachen. Also wir fokussieren uns unglaublich stark im nächsten Jahr auf das Thema SEO in Kombination mit Markenaufbau und den Möglichkeiten. Natürlich wird aber auch AI nicht zu kurz kommen. Natürlich wird Plattform-SEO nicht zu kurz kommen und auch Tech-SEO wird Bestandteil sein. Aber immer unter diesem großen Blickwinkel von, wie kann ich denn Markensignale und Real EAT wirklich spielen, um SEO zu befeuern. Wenn sich das für dich spannend anhört, dann überleg doch einfach mal, ob du dir nicht ein Ticket holst für das Event, das am 18. und 19. Juni in Berlin stattfinden wird. Ich würde mich freuen und wenn du da noch Fragen zu hast, dann melde dich einfach bei mir. Sonst sehen wir uns hoffentlich im kommenden Jahr, 18. und 19. Juni in Berlin. In diesem Sinne, tschüss.
Reklame Ende.
Ja, also in Richtung Marke. Es sind unglaublich viele Marken daraus entstanden, dass mit Search unglaublich viel Traffic entstanden ist. Aber es ist halt der Markenansatz verfolgt worden. Also wenn du mit Martin Sinner reden würdest, dann hat der schon in frühen Jahren zwar eine Idealo gegründet, hat mit Search irgendwie die Anschubfinanzierung für die Marke gegeben, aber hat als Marke gedacht, hat als Produkt gedacht und nicht als SEO. Das ist eine völlig andere Grundvoraussetzung. Und so zu denken ist, glaube ich, nicht sehr unschlau, sondern ist genau der Fehler, wenn ich jetzt sagen würde, ich gucke 25 Jahre zurück, dann ist genau der Fehler, den ich vielleicht gemacht habe, dass ich aus den Möglichkeiten, die ich in Search hatte und die ich ja erkannt habe, einfach nur ein popliges Beratungs- und Agenturbusiness gebaut habe. Das ist jetzt im Nachhinein gesehen relativ schwach. Und deswegen probiere ich jetzt wenigstens für die Zukunft, so als Learning, egal was ich daraus mache, und ich mache ja ein paar Sachen und ich weiß, wie schwer das ist, dann daraus wirklich auch skalierte, größere Business zu machen. Das lerne ich jeden Tag. Aber ich probiere wenigstens so zu denken und nicht zu denken, dass ich mit einem SEO-Triangle aus Title, Description und H1 irgendwie jetzt den riesen Blumentopf in Sachen Geschäftsmodell entwickeln könnte. Das halt nicht. So, der zweite große Themenkomplex, den ich so angesprochen hatte und den ich auch so im Kopf habe, ist, was ist denn jetzt mit den 50%, 20 bis 50, manche sagen ja noch mehr, Traffic-Verlust, den wir bekommen haben durch die AI-Overviews und durch ja, den AI-Mode, den wir auch haben. Was ist denn damit? Es ist ja unglaublich ruhig. Ich meine, wenn du jetzt angefangen hast und startest jetzt gerade mit deinem Business oder hast dein Business schon lange, hast dich aber noch nie um SEO gekümmert, hast nie so Traffic über SEO gehabt, dann ist ja scheißegal. Dann kannst du ja jetzt starten mit SEO und alles, was dazu kommt, das ist jetzt in deiner Welt jetzt gerade so das, was Erfolg denn auszeichnet. Dass es früher viel erfolgreicher war, die Perspektive hast du ja gar nicht. Sondern alles, was jetzt da kommt in der Welt, die da ist, ist halt erfolgreich. Aber ey, ich habe dir gerade die Marken mal so aufgezählt, es gibt ja diese großen Marken, diese Verlage und so, die ihr ganzes Geschäftsmodell über Traffic irgendwie aufgebaut haben. Wo sind die? Also, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig irgendwie. Alter, wenn ich irgendwie einen Page Impressions Geschäftsmodell als Verlag habe, also wo ich nach Einblendung bezahlt werde und die Einblendungen aus Traffic entstehen, wo meinetwegen 50% aus Search kommen und mir fallen 50% weg, what? Da muss doch die Hölle los sein. Und das nehme ich irgendwie ja zu wenig wahr. Vielleicht bin ich da nicht genug dran, könnt ihr mir gerne mal reflektieren, aber da ist mir viel zu still. Und ich habe das Gefühl, das wird schön geredet. Meine eigene Prognose ist ja, oder meine Interpretation ist, dass alle die da irgendwie dran sind und die da nicht reflektiert unterwegs sind, und da nehme ich jetzt so einen Johann einfach mal aus, dass die das Ding probieren, aktuell noch mit Geo zuzuschütten und Alternativen aufzuzeigen, die natürlich in meiner Welt jetzt keine Alternativen sind, die diese Lücke schließen, die aber erstmal eine Prognose ermöglichen, ja, ey, da könnte irgendwie was gehen und das ist die Zukunft und da musst du dich vorbereiten und so, da musst du dran arbeiten. Und das befriedigt vielleicht viele Leute, auch unter der Prämisse, dass keiner so lange und überhaupt irgendwie Druck so lange ertragen kann. Egal in welchem Geschäftsmodell, wird ja, wenn die Hölle los ist, also werden die Nerven ja blank liegen. Wenn aber die Nerven blank liegen, dann will man sich nur temporär damit beschäftigen. Es hält kein Mensch durch, sich mit dem totalen Chaos, mit dem totalen Abstieg mehrere Monate, mehrere Wochen auseinanderzusetzen. Also wenn du musst, und es ist dein eigenes Business, keine Frage, dann musst du die Arschbacken zusammenkneifen und wirklich Gas geben für Monate, vielleicht für Jahre, wenn es notwendig ist. Wenn du aber Angestellter bist, irgendwie in irgendeinem Verlag oder so, na, dann hältst du diesen Druck, vielleicht du spürst den dann, aber den schiebst du dann beiseite, weil zu viel Druck ist ja dann auch nicht so geil. Dann geht es ja dann, das ist so gegen Lifestyle, gegen Work-Life-Balance. Also wird das ziemlich schnell begraben, und wenn dann so Menschen kommen, die so eine Heilsbotschaft haben oder einfach eine Alternative aufzeigen können, dann schütte ich da einfach viel Geld rein und dann kann ich nach oben erstmal sagen, ja, ist alles nicht so schlimm und wir kompensieren das ja mit Geo. Ja, also mit der Welt, die da draus entstehen könnte, vielleicht entsteht die ja auch. Wir wissen ja gar nicht, was dann raus, ob da der Traffic wieder zurückkommt oder so. Also die Geige ist doch noch gar nicht zu Ende gespielt. Aber aktuell ist der Traffic weg. Und diese ganze Richtung von Geo schließt da diese Lücke, die ist Quatsch. Ich glaube, da wird sehr viel schön geredet. Und das haben mir auch hier so, der Nicolas Sarkot hat mir das bestätigt, der Johann hat das auch mehr oder weniger bestätigt. Und wer war hier noch am Start? Der Michael van Laar hat auch gesehen, dass das sehr stark von Geo zugedeckt wird. Ja, ich glaube, das ist so. Ich glaube, es gibt keinen Grund eigentlich so. Also wenn ich jetzt ein großes Unternehmen hätte, dann würde ich schon gucken, dass ich alle anderen Bereiche, die mir an Möglichkeiten bleiben, um Traffic zu erzeugen, um Nutzer auf meine Seite zu kriegen, auszunutzen, um meinen Traffic in irgendeiner Form zurückzukriegen. Und würde nicht darauf bauen, dass Geo mir den Traffic zurückbringt, sondern, na klar, würde ich probieren, die Grundlagen dafür zu schaffen, wenn der Traffic irgendwann über die AI-Overviews oder die KI-Suche nochmal zurückkommt, dass ich die Grundlagen habe, um die Basis zu haben, dass ich diesen Traffic dann noch abholen kann. Aber ich würde die Ressourcen schon anders verteilen und das geht sehr stark in Richtung Marke. Also jedes Feld, was ich da draußen mit indirekten Ranking-Signalen natürlich auch nutzen kann da draußen, deswegen kümmere ich mich ja so um Markenaufbau, würde ich beackern und mit Geld ja zupflastern, würde ich jetzt sagen, wenn ich das Geld habe, um Alternativen vorzubereiten. Und wenn dann irgendwann das kompensiert wird durch die anderen Felder, sei es jetzt Paid oder sei es Newsletter oder sei es TV oder meinetwegen auch Flyer verschicken oder so, wenn ich da diese Lücke schließen konnte, weil ich da richtig Gas gegeben habe und Search kommt wieder mit dem Traffic zurück, na bingo, dann habe ich doppelte Ausbeute. Aber damit kann ich ja nicht rechnen, sondern ich muss mir ja irgendwie Alternativwege suchen, die auch funktionieren. Und das ist so wieder, da gibt es ja auch den Vergleich jetzt irgendwie wieder zu der Tagespolitik. Donald Trump hat uns den Hahn zugedreht, mehr oder weniger durch die Zölle. Das ist natürlich nicht vollkommen zugedreht, aber ich glaube, wir haben jetzt auf Autos oder so 15% Steuern, Taxes, die Trump uns da auferlegt hat. In manchen anderen Bereichen, ich glaube, Stahl ist so am 25% noch höher, nagelt mich da nicht fest. Auf jeden Fall gibt es harte Zölle, die im Preisvergleich international uns schon schwer treffen. Das sieht man ja an unserem Wachstum im BIP. Und da ist es natürlich so, dass die Leute losgehen, also Europa in dem Fall, und nach Alternativen suchen. Und das ist jetzt zum Beispiel Indien, das ist Südamerika mit Mercosur und so. Und da bin ich persönlich, und das ist jetzt eine persönliche Sache, sehr dankbar, dass da Leute wie Merz losrennen oder auch von der Leyen losrennt und da jetzt irgendwie diese Sachen, die wir schon seit 25 Jahren verhandelt haben, irgendwie jetzt hier in Sack und Tüten bringt, damit wir Alternativen haben, damit wir dieses Loch schließen können, was Trump uns auferlegt hat. Und wenn wir dieses Loch schließen können, sogar vielleicht ein Wachstum daraus generieren und jetzt nach den Midterms oder auch nach den nächsten Wahlen in Amerika wieder da Ruhe einkehrt und es werden die Zölle runtergenommen und die Märkte sind wieder offener und wir kriegen diesen Markt wieder zurück, na dann ist es doch immer noch geiler. Das heißt aber nicht, dass ich darauf warte, dass diese Märkte zurückkommen, sondern ich muss mich nach Alternativen umschauen. Und genau so denkt jeder Unternehmer da draußen, glaube ich, gerade, sollte er zumindest, denken in die Richtung. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare in LinkedIn, wenn ich das veröffentliche, mal schreiben, was eure Meinung dazu ist. Würde mich zumindest mal interessieren. Ja, dann kommen wir zum nächsten Bereich. Die Agentur, die SEO-Agenturlandschaft. Und das ist eine Sache, die ist ja auch sowas von unterm Teppich da draußen. Sehr, sehr erschreckend, muss ich sagen. Also ich habe schon mal einen Podcast darüber gemacht, dass es, ja, eigentlich ist es nicht mal erschreckend, sondern es ist vollkommen normal. Weil wenn ich jetzt eine 100-Mann-Agentur habe und ich komme jetzt in schweres Fahrwasser, weil die Lage so ist, wie sie ist und ich habe sie ja gerade beschrieben, wie sie ist und jeder weiß, wie sie ist, dann kann ich ja natürlich nicht da draußen rumlaufen und sagen, mir geht's so schlecht und wir müssen umbauen und werde Teil unseres Umbaus. Das kann man machen, das ist auch sehr authentisch, aber ich glaube, das ist nicht die Regel. Das werden die wenigsten machen und so subjektiv auf der Metaebene werden die Leute das über eine gewisse Phase dann eher als unerfolgreich einstufen und ihr wisst, wie Menschen platt sind, das zum Thema nochmal der Nutzer entscheidet. Die Leute laufen gerne dem weißen Hasen, dem erfolgreichen Hasen hinterher, weil sie den Erfolg natürlich irgendwie spiegeln wollen. Und die laufen nicht der Veränderung hinterher. Ob wir irgendwann dazu kommen, dass diese Veränderung ein Skill ist, das kann sein. Ich muss sagen, dass ich in meiner Beratungstätigkeit fast nur, also schon vielleicht noch 20% SEO operativ arbeite. Der Rest ist wirklich Strategie. Und da geht es genau darum, zu gucken, wo sind denn Alternativen und wie kann denn das, was wir früher an SEO gemacht haben, noch darauf einzahlen, diese Alternativen zu bespielen? Wie kann man denn Silos aufbrechen und zueinander bringen? Also, was so schlimm ist für mich, ist, dass man überall hört, dass die Agenturen in Trouble sind und nicht darüber geredet wird. Und das finde ich so total unbefriedigend, aber ich verstehe es auf der anderen Seite total, dass darüber nicht geredet wird. Und da möchte ich einfach meine Pool-Position nehmen, meine Boutique-Agentur-Position, weil ich schon umgebaut habe und eigentlich diese Last jetzt weg habe, dass ich mal einfach darüber rede und gucke, was ich so in Erfahrung bringe. Und ein paar von euch haben ja auch geschrieben und haben gesagt, wie sie das Thema so sehen und wie die Agenturlandschaft sich so verändert. Ja, einer davon ist wieder mal der Nico Sarkott gewesen. Also sind jetzt viele dabei, die einfach immer in langen Kommentaren geschrieben haben, zu jedem Einzelpunkt auch, was ihre Meinung ist. Deswegen tauchen die hier öfters auf und das ist auch okay so, haben die sich ja erarbeitet, weil sie einfach viel, viel geschrieben haben. Danke nochmal dafür. Also Nico hat zum Beispiel gesagt, dass gerade die großen Tanker, also ich denke mal, er meint so die 360-Grad-Agenturen, dass die ein Problem haben werden aktuell, weil sie erstmal ihr Angebot schärfen müssen und viel von dem Angebot, was eben vorher teils durch Personal skaliert werden konnte, teils durch Technik skaliert werden konnte, dass das einfach nicht mehr so verkaufsfähig ist und man jetzt schon im Detail gucken muss, okay, wer sind denn jetzt hier die Leistungsträger, wer schafft jetzt hier irgendwie Perspektive für die Zukunft und wer ist eigentlich so, wer gehört zu diesen Luftwegatmern? Kennt ihr die berühmt-berüchtigten Luftwegatmer, die eigentlich nur da sind und nie so richtig was erwirtschaftet haben, aber man sich auch in gut laufenden Zeiten, wo einfach der Umsatz und der Gewinn gestimmt hat, man sich nicht damit beschäftigen wollte, weil, ja, wer fasst gerne in die Scheiße? Keiner. Da kriegt man Stromschläge in der Scheiße, das fühlt sich doof an, das stinkt und da fasst keiner einfach so rein. Erst wenn der Druck stark wird, dann fasst man da rein und dann merkt man, oh, da sind ja eine Menge faule Äpfel da drin irgendwie. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Und genau in der Veränderungsphase sind ja jetzt viele Agenturen. Und das ist auch verdammt nochmal gut so. Was ich so schlimm finde daran, ist ja nicht, dass die als alle vor die Hunde gehen, sondern dass das ja eigentlich eine totale Effizienzsteigerung ist. Wenn ich aus einer 150-Mann-SEO-Agentur eine hocheffiziente Essenz schaffe an Personal, an Technik, mit einer Vision für die Zukunft, dann habe ich mich vielleicht mit hinterher 70 Mann für die Zukunft aufgestellt und bin ein Schnellboot wieder, bin vielleicht leistungsfähig und kann daraus wieder mal die nächsten Schritte für die Zukunft machen und auch für Wachstum machen. Das ist doch cool. Das ist doch genau der Moment, wo die Wellen im Kapitalismus immer durchlaufen. Wir haben Hochphasen, wo es super läuft und wir haben Phasen, wo es nicht so gut läuft. Und dann geht es von der Phase hoffentlich wieder höher. Also es ist ungefähr wie ein Jojo-Effekt beim Zunehmen, nur eben auf die Wirtschaft übertragen. Aber wichtig ist zu wissen, es gibt immer oben und unten. Es gibt nicht nur oben, sondern es ist völlig normal, dass es auch mal nach unten geht und dass in der nach unten Gehphase Effizienz erzeugt wird und Effektivität. Und das gehört dazu, verdammt nochmal. Und vielleicht war die Phase, in der wir das nicht hatten, einfach viel zu lang und deswegen tut es jetzt so unglaublich weh. Aber eigentlich ist es total cool und ich würde viel mehr darüber erfahren wollen, wie die Agenturen sich transformieren, wo sie ihre faulen Äpfel hatten, wo sie effizienter werden. Und das geht eben nur, wenn man sich auf Events zum Beispiel austauscht und kennt und so eine gewisse Vertrauensbasis hat. Und da bin ich unglaublich dankbar, dass ich mir die über 20 Jahre aufbauen durfte, weil Leute einfach offen mit mir kommunizieren, weil sie wissen, dass ich darüber nur allgemein rede. Also ich rede darüber, weil ich es ja irgendwie auch euch teilhaben lassen will, aber ich würde jetzt nie, es sei denn, es ist gewollt, rausgehen und jetzt irgendeine Agentur jetzt sagen, das ist jetzt bei denen so oder so. Sondern ich würde immer nur ein allgemeines Marktbild geben, wie ich das so empfinde und das auch so neutral wie möglich halten, weil es einfach dazugehört. Und weil ich davon immer wieder so verfolgt werde, es gibt einen so einen Spruch, das habe ich auch hier schon ein paar Mal gesagt, der mich begleitet, nämlich zwischen ganz oben, also dem maximalen Erfolg, und ganz unten, wo es unglaublich wehtut, wo wir in so einer wirtschaftlichen Depression sind. Genau dazwischen ist das Glück, wo man sich wohlfühlt. Das ist gar nicht ganz oben, wenn alles super läuft, weil daraus ja auch wieder Druck entsteht und so, sondern dieses ausgepegelte Mittelmaß, das ist eigentlich das, wo man sich zu zufrieden auf die Couch setzt, den Kopf vielleicht hinten in so eine Nackenlehne packt, durchatmet und sagt, geil. Und es läuft vielleicht auch mal so, das mache ich vielleicht auch auf den Malediven, weil ich sage, ey, der Container läuft einfach. Und alles flutscht irgendwie so durch, wir laufen wirtschaftlich gut, wir haben wenig Stress, läuft. Das ist Glück. Und das findet nur in so einem Mittelmaß statt und nicht ganz oben, wie viele das immer so denken. Also, ich freue mich unglaublich darauf, das in der Zukunft weiter beobachten zu dürfen, auch wie die Agenturen jetzt diese Durstphase des Umbaus mit Geo auch probieren, wirtschaftlich zu überstehen. Und da ist überhaupt nichts Kritisierendes dran. Ich glaube, das gehört dazu. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. In Phasen, wo Umbruch ist, brauchen die Menschen neue Narrative. Wenn das Narrativ ist, Geo ist die Zukunft und die LLMs sind die Zukunft und die Leute glauben das, und da bin ich dann wieder bei dem Michael, nicht bei dem Michael, sondern bei dem Johannes, der das gesagt hat, dass die Nutzer entscheiden. Wenn die Nutzer dieses Narrativ wollen und wenn die das abnehmen, na, dann ist das doch gut. Da ist nichts Verwerfliches bei, solange man sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzt. Die Prognose, ob das wirklich in 3 Jahren tragfähig ist, die treffe ich, ob die richtig ist, hab keine Ahnung. Wenn die aber glaubwürdig als Narrativ einem Geschäftsführer vorgelegt wird und der glaubt daran, dass Geo die Zukunft ist, na dann, ist doch gut. Und vielleicht ist er damit ja auch richtig beraten. Ich weiß es doch selbst nicht. Okay, also das zum Thema Agenturproblematik. Danke, dass ihr da noch zugeschrieben habt. Also hier hat der Arthur Kosch noch geschrieben irgendwie, dass das Erfolgsnarrativ angepasst werden muss. Das fand ich noch sehr spannend. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Man muss den Leuten, die Kunden sind halt, die das Geld haben, nur dieses Narrativ verkaufen können von Erfolg und von Wohlstand und dass man auf der richtigen Strecke unterwegs ist. Aber die Anpassung ist im vollen Gange. Das ist genau so, wie ich das auch sehe. Sonst haben die meisten, wie der Michael van Laar auch geschrieben, dass Strategie halt für die Agenturen die größere Richtung ist. Und da frage ich mich halt nur, und das ist vielleicht ein Teil des Problems und des Umbruchs, dass manche Agenturen wie die vorher schon, ich will jetzt gar nicht sagen, welche ich meine, aber die vorher schon sehr strategisch unterwegs waren, dass die natürlich einen Vorteil haben gegenüber Agenturen, die einen riesen Wasserkopf in Sachen Produktion hatten und in riesen Sachen, die sie vorher nicht automatisiert haben und durch Personal haben irgendwie umsetzen lassen, was so teilstrategisch vielleicht war, aber nicht maximal strategisch, die werden natürlich ein Problem haben. Denn wenn du jetzt irgendwie 200 Leute hast, dann sind vielleicht 20 davon hochstrategisch und werden gebraucht und der Rest ist halt nicht strategisch. Was machst du denn mit dem ganzen Schnatteradatz? Das ist halt schwierig, glaube ich. Und das ist, da muss man sich drauf einrichten und das ist vielleicht Teil der Effizienz. Wenn man also denkt, man will mehr Strategie anbieten, dann muss man mehr Strategen einstellen, die muss man wieder teuer bezahlen, dann muss man die Tagessätze wieder hochnehmen, die Retainer nach oben nehmen. Ich weiß nicht, ob der Markt das so aushält. Aber eins ist klar, alles, was dann neu erfunden wird und was sich neu formt, muss einen Markt haben. Und da geht es dann wieder um Marketing, in dem Markt Marketing zu machen und die Tagessätze entsprechend anzupassen. Und da kann ich immer nur sagen, wenn wir das schaffen, als SEO uns an den Tisch der großen Budgets zu setzen, also gerade an das Thema Marke mit ranzusetzen und ernsthaft wahrgenommen und respektiert zu werden, auch in dem Bereich, dann können wir uns das alles leisten. Wenn wir aber irgendwie mit Tagessätzen oder Stundensätzen von 100, 150 Euro rumeiern für ein operativen Menschen, der irgendwie ja operativ Sachen umsetzt, dann wird es relativ schwierig bei Zeit gegen Geld im Thema Strategie. Die Lisa Augustin hatte auch geschrieben, dass sie das genauso sieht, dass mehr Strategie gemacht wird und viele da nicht mitkommen. Ja, das ist genau so. Ich glaube, dieser Umbruch ist der schwierigste, gerade im Thema Agenturumbruch, das hinzubekommen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob das eurer Sichtweise so entspricht. Ja, nächstes Thema ist das, was für die Agenturen gilt, gilt natürlich auch für Inhouse. Und da ist die einhellige Meinung eigentlich von allen. Und da ist jetzt hier auch wieder der Michael van Laar, der Nico Sakott, der Arthur Kosch hat dazu geschrieben, Andreas Renk hat dazu geschrieben, der Jörg Niethammer, der Johann auch. Eigentlich ist die einhellige Meinung, dass die Inhouse-Abteilung die größte Challenge haben, ihre Silos aufzubrechen. Und das ist, glaube ich, wirklich das Thema der nächsten 2 bis 3 Jahre, vielleicht 5 Jahre, weil das schon dauern wird, weil da eine Menge Zwischenmenschlichkeit dabei ist. Aber die Silos aufzubrechen, dahin zu gehen, Touchpoint-Marketing zu machen und Marke allgemein über die Silos hinweg zu denken, mit themenübergreifenden Teams. Ich glaube, das ist die Zukunft. Ich habe, also das ist meine Vision und ich überlege immer hin und her und baue auch gerade an vielen Strategien, wie man das in-house umsetzen kann. Es wird aber unglaublich schwierig, weil da, wo Macht und persönliche Interessen mit reinspielen, ist es halt total schwierig. Also wenn, also nehmen wir einfach mal den Fall, du hast ja jetzt eine Hierarchie in der Firma, da sitzen jetzt irgendwie auf dem C-Level sitzen ein paar Leute. Wenn du Glück hast, ja, wirst du in das C-Level so eingeladen. Die meisten sind ja strategisch nicht am C-Level angedockt als SEOs. Dann wirst du irgendwann mal temporär eingeladen und kannst mal deinen Senf dazugeben. Da oben sitzen aber die im C-Level mit drin, vielleicht auch als strategische Einheit, die die großen Budgets verwalten. Und ja, da hinzukommen als operativer Kopf vielleicht, wie nennt man das denn? Head of Marketing, würde ich jetzt fast so sagen. Online Marketing Manager ist mir zu klein gedacht, aber ja, Head of Marketing würde ich vielleicht sagen, dass die diese Sachen zusammen denken können und auch verstehen, dass diese Silos miteinander arbeiten müssen und man das auch nicht mehr Silo nennen darf, sondern einfach irgendwie in anderen Mustern denken muss, um seine Ziele zu erreichen. Ja, ich glaube, das ist die Zukunft. Und wie schafft man das am besten? Ich glaube, das schaffst du nur, indem du, also eine Lösung für mich ist Touchpoint-Management und Marketing, indem ich probiere, alles, was an Möglichkeiten da ist, auseinanderzukloppen. Wirklich auseinanderzukloppen, einfach 1:1 aufzuschreiben und dann neu zusammenzusetzen wie so ein Puzzlespiel, was genau zu mir passt, dass ich die Teile so zusammenpuzzle, wie ich sie gerade brauche. Immer mit der Option, dass ich dieses Puzzlespiel wieder auseinandernehme, zerkloppe und wieder neu zusammensetze, weil sich irgendwelche Umstände geändert haben. Und das aber mit dem Gesamtspiel alles von allem Personal, was ich da habe. Nicht in Silos, sondern wirklich in Skills gedacht. Und dazu muss es jemand geben, der das alles zusammenbringen kann. Und ob das ein SEO ist, ich weiß das nicht. Ich habe immer nur meinen Blick darauf. Und ich würde immer sagen, ich sehe mich selbst als SEO, ich sehe mich aber auch als Strategen. Ich würde sagen, ja, das können SEOs. Aber andererseits, ehrlicherweise, kenne ich auch sehr wenige, die diese Skills in Gänze haben, um das so zusammenbringen zu können. Sondern gerade die technischen SEOs neigen auch dazu, sehr, sehr hart in ihrem Container drin zu bleiben und die Sachen dann nur technisch zu denken und die ganze Offline-Welt einfach auszublenden. Und das ist, glaube ich, in der Zukunft, die ich zumindest sehe, deutlich zu wenig. Was der Johann noch gesagt hat, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und das fand ich auch nochmal reflektiert, ist bei mir sehr merkwürdig geblieben. Ich liebe ja dieses Wort. Dass schlechte Unternehmen und schlechte Produkte nicht mehr durch rosa Farbe angepinselt werden können, sondern dass jetzt immer mehr rauskommt, dass die Produkte scheiße sind oder dass das Unternehmen scheiße ist. Das heißt, du musst an diesem Purpose, an dem Businessmodell und an der DNA des Unternehmens wirklich arbeiten, um in Zukunft kraftvoll zubeißen zu können. Ich glaube, Das ist wichtig. Für Nico Sakot ist es gar kein Thema, aber das hast du vielleicht auch anders gemeint. Ich glaube schon, dass es ein Thema ist. Aber wenn es in deiner Welt nicht so stattfindet, ist ja auch okay. Da ist ja nichts weiter bei. Jeder hat sich ja irgendwie spezialisiert. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und das habe ich schon so ein bisschen angerissen. Touchpoint-Marketing. Ich habe so ein bisschen in mir, also wenn ich an Marke denke, dann denke ich an dieses Touchpoint-Marketing, denke daran, wie ich gerade so Silos beschrieben habe. Was haben wir eigentlich, welche Bestandteile braucht es denn, um Erfolg zu haben? Vielleicht diesen Moment von, wir haben uns die letzten Jahre über Content-Marketing unterhalten und wissen eigentlich ganz genau, dass wir uns eigentlich nur über Content unterhalten haben. Was wirklich die letzten Jahre gefehlt hat, ist Distribution. Distribution. Und das ist eine Sache, die jetzt total wichtig geworden ist. Und da jetzt Touchpoint-Management und Marketing zu machen, hört sich für mich gut an, wenn ich an die Zukunft von SEO denke. Und ein bisschen wird das ja auch schon so verfeinert und ausgeprägt durch jemand wie Matthäus Michalek, der mit seiner Agentur Klaneo da draußen ja schon fast wie kein anderer für Digital PR steht. Ich glaube, das ist ja ein Teil von Touchpoint-Management, aber auch wirklich nur ein Teil, aber geht schon in die richtige Richtung. Weil da muss ich ja auch irgendwie für richtiges Management im PR auch richtige redaktionelle Recherchearbeit machen, um zu gucken, welcher Redakteur könnte jetzt für welches Thema empfänglich sein und daraus eine Datenbank zu machen, ähnlich einem CRM. Das aufzubauen, ist ein Teil der Medaille. Und das jetzt runtergebrochen auf alle Bereiche, die wir jemals bespielt haben oder die da draußen möglich sind. Das ist geil. Das ist die große Faszination, die ich habe. Alleine sich mal überhaupt Gedanken darüber zu machen, über diese Tausenden von Touchpoints, die es da draußen gibt, und die als großes Puzzlespiel zu nehmen, um dann zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Blogpost, ich habe eine Produktseite, was brauche ich jetzt hier? Was kann ich selbst bedienen? Was kommt da irgendwie ran? Und dafür dann KI zu benutzen, um das im Zuge des Lernens auch irgendwie zu verfeinern, das hört sich für mich plausibel an. Und in die Richtung werde ich mich irgendwie entwickeln. Also SEO, Touchpoint Management, Marketing, Marke. Das ist so der Weg, den ich für SEO finde. Und das Problem dabei ist, und das habe ich mit vielen da draußen auch schon besprochen, ist, ich weiß am Ende nicht mehr, ob da, wo ich jetzt das angefangen habe zu denken, nämlich mit den drei Buchstaben SEO, ob das, wenn ich den ganzen Weg gehe, ob das dann vorne überhaupt noch SEO ist. Das weiß ich nicht. Ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich mich, wenn ich jetzt nicht mehr SEO wäre, und manche sagen mir ja, ich bin gar nicht mehr SEO, sondern bin eigentlich Unternehmensberater. Unternehmensberater will ich nicht sein, finde ich total lame, die Bezeichnung. Was bin ich aber denn? Die volle Findungsphase irgendwie, ja. Was bin ich? Und wenn ja, wie viele? Völlig verrückt. Okay, und die letzte Frage, die ich mit euch hier noch erörtern will, und dann sind wir wieder bei einer Stunde, geht auch immer super schnell, ist, wie ist denn die Prognose von Zukunft SEO, Zukunft AI, was passiert denn da draußen überhaupt? Und ich meine, alle Leute sind zu Anfang doch total zappelig rumgelaufen und waren total begeistert von OpenAI und ChatGPT und was da so möglich ist. Und die Leute, die so ein bisschen Überblick hatten, und da sind ja ein paar mit bei, die auch hier kommentiert haben, die haben doch gemerkt, ja, irgendwie ist doch hier, das ist doch scheiße, was jetzt hier läuft. Ich würde das Rad auf Low Level nochmal neu erfunden und das macht ja so überhaupt gar keinen Sinn. Und ich glaube, ein paar schlaue Leute, und dazu gehört auch der Philipp Glöckler zum Beispiel von Doppelgänger Podcast. Ist er jetzt Glöckler oder nee, Glöckler ist der andere. Philipp Glöckner heißt er. die verwirren mich beide irgendwie immer. Okay, aber ihr wisst schon, der Philipp halt, der hat auch schon genauso gedacht, wie ich auch gedacht habe, und damit will ich mich jetzt hier gar nicht lobhudeln, dass ich gedacht habe, okay, das Spiel mit der ganzen künstlichen Intelligenz, zumindest in der Suche, wird der gewinnen, der die meisten Touchpoints, und da sind wir wieder bei dem Thema, zum Endnutzer haben. Und dafür sind Geräte total wichtig. Der Zugang zu Menschen mit Software oder mit Geräten. Und das hat, wer hat das? Google hat das, Apple hat das, Microsoft hat das. Mehr nicht. Wer ist denn OpenAI, verdammt nochmal? Wo sind die denn hergekommen? Wo haben die denn die letzten 20 Jahre was über EAT gelernt oder über Vertrauensbildung im Netz, über Algorithmen? Haben die alles nicht. Die stochern da rum, geben Milliarden um Milliarden aus, um irgendwie ihre Vision davon, von der ultimativen generativen Intelligenz irgendwie auszuprägen. Und in Wirklichkeit haben sie nichts, um das Ziel zu erreichen. Ich glaube, seit Ende des letzten Jahres wird so klar, dass das genau so ist, dass die Leute mit den Assets das Spiel gewinnen werden. Und nicht nur, weil sie eigentlich das Maximum an Kapital generieren, um das Spiel überhaupt spielen zu können. Also Apple ist ja da auch nochmal eine Sonderfunktion. Die haben vielleicht die Endgeräte, haben aber eigentlich nicht das Thema AI bespielt, sondern setzen jetzt auf Gemini. Die kann man vielleicht irgendwie rausnehmen. Ich glaube, wer sich mal irgendwie mit dem Thema Microsoft und AI auseinandergesetzt hat, der wird auch merken, dass das auch nicht so richtig geil ist, was die da so auf die Ketten bringen. Und ja, am Ende bleibt nicht viel übrig, außer zu sagen, ja, Google wird diese ganze Welt bespielen und wird alle Möglichkeiten, die sie haben, darauf setzen, um Cash-Kanäle noch weiter nach vorne zu bringen. Was haben wir nicht einfach zu Anfang gedacht? Ja, also die beschneiden sich ja jetzt selbst mit dem ganzen AI-Zeug, weil sie einfach ihre Cash-Cow, nämlich Pay, zumachen, also Google Ads zum Beispiel zumachen. Und genau das Gegenteil ist ja der Fall gewesen. Die Leute haben über SEO 50% Traffic verloren. Was ist die Gegenreaktion gewesen? Ich muss mir Paid machen, um mir den Traffic zurückzuholen. Also genau das, was ich gesagt habe, sich alternative Kanäle zu holen. Und wer wird in Zukunft dieses Spiel von, hey, ich habe die alternativen Kanäle auch hier unter der Jacke. Willst du den A kaufen? Psch, nicht so laut. Genau das hat Google. Und deswegen, ich weiß nicht, ich habe gestern reingeguckt. Ich glaube, die haben ein Kursgewinnverhältnis von unter 30. Ja, eigentlich müsste man all in Google gehen, wenn man nicht glauben würde, dass der ganze KI-Sektor noch einbricht und dann Google auch irgendwie für einen Schnäppchenpreis noch weiter mit einem noch geringeren KGV irgendwie zu bekommen ist, dann würde man jetzt schon einsteigen. Aber eigentlich müsste man da einsteigen, weil ja, die werden irgendwann die Welt beherrschen, wenn es denn so weit kommt. Ja, das ist meine Prognose, wo es hingeht. Also wenn am Ende Google übrig bleibt und Marke übrig bleibt, weil Google in Richtung Marke denkt. Ich glaube immer noch an diesen Spruch damals von Eric Schmidt, Marke ist die Lösung und nicht das Problem. Ich glaube, das bleibt die Essenz davon. Dann werden wir aus Marke und SEO, was immer wir daraus entstehen lassen, das wird ein großer Teil der digitalen Welt und Zukunft sein. Und ja, der Nico Sarkott hatte gesagt, dass er sich eine Dreijahresprognose gar nicht zutraut, sondern eigentlich schon ein bisschen Bammel hat bei einer Einjahresprognose. Und da gebe ich dir total recht. Das ist schon so. Aber nochmal, ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter in die Zukunft denken, um einfach ein paar Sachen schon anfassen zu können, die wir jetzt planen. Der Michael van Laar hat gesagt, Gehirn bleibt Gehirn. Ja, also so abgewandelt. Hat er nicht wortwörtlich gesagt, aber ich glaube, so meintest du das. Das ist hoffentlich so. Ich sehe ja zum Beispiel auch diese Gegenbewegung von KI hin zum Menschen wieder als großen Marketing-Shift. Ich glaube, da liegt unglaublich viel Möglichkeit drin, wenn die Leute merken, nee, ich will nicht mehr beschissen werden von der KI. Ich will nicht mehr ständig mit Fake News konfrontiert werden, die ich dann auch wirklich nicht mehr erkenne, sondern ich will mit Menschen reden, denen ich vertraue und die will ich im Offline auch treffen. Da sehe ich eine riesengroße Chance drin. Das wird sich auch nicht ändern. Der Arthur Kosch hat geschrieben, so sinnbildlich, SEO stirbt nicht, sondern die KPIs werden sich nur verändern und dass die bequemsten KPIs, die wir als SEO so ausgeprägt haben, dass die halt hinterfragt werden müssen und neu ausgestaltet werden müssen. Und der Helin, glaube ich, heißt du, Helin, hat gesagt, dass es drei große Säulen geben wird, nämlich Infrastruktur, drei große Säulen, Technik, Semantik und Konsistenz. Und da hast du schon recht. Und wenn man die drei Sachen bespielt, dann haben wir schon genug zu tun. Also es geht um das Orchester. Manchmal sitze ich so da. Ich habe letztes Mal wieder ich höre mir ganz gerne so Filmmusiken an, irgendwie, die von Orchestern gespielt werden. Und immer, wenn ich so wie vom Imperial Orchestra, die so Filmmusiken machen, ganz viel, obwohl das eine russische Kombo ist, finde ich dann auch nicht so geil. Aber wenn ich mir die so angucke und das Zusammenspiel und wenn sich das gut anhört, dann habe ich immer so eine Assoziation mit dem, was eigentlich die Zukunft bringen müsste fürs Marketing, nämlich dass alle in einem großen Orchester miteinander spielen und am Ende ein geiler Sound und ein Produkt bei rauskommt, wo man an bestimmten Punkten eine Gänsehaut hat. Ja, Mann, jetzt habe ich mir wirklich jetzt hier so eine Menge von der SEO-Seele geredet und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber mir tut so ein Podcast einfach mal gut. Das ist für mich verdammt nochmal nicht nur so ein Medium, wo ich einfach reinquatsche, um einfach noch ein Stück Content zu haben, sondern das ist wirklich eine Reflexionsplattform für mich. Während des Redens habe ich so viele Prozesse im Kopf, wo ich nicht weiß, gehe ich jetzt in die Richtung, gehe ich in die Richtung. Also frei nach dem Werkzeugkoffer von Marco Scheel. Das Chaos habe ich im Kopf und das begleitet mich jeden Tag. Und manchmal hat es mir in der Vergangenheit, war es furchteinflößend, weil es natürlich ein bisschen dich auch zurücklässt und immer, ja okay, wo gehst du denn jetzt hin? Aber diese Freiheit zu haben, wirklich überall hinzugehen, kombiniert dann mit der Gabe, irgendwann ausgeprägt über Jahre auch eine Entscheidung zu treffen, dann in eine bestimmte Richtung wirklich abzuflattern. Ich glaube, das macht mich aktuell zu so einem glücklichen Menschen. Also was ich vorhin gesagt habe, zwischen ganz oben und ganz unten ist das Glück. Ich glaube, ich bin gerade in so einer Phase. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe eine Menge Gedanken zu dem, was ich gerade erzählt habe und habe noch so eine Welt von Gedanken, die hin in ganz neue Geschäftsmodelle gehen. Und da ist ja unglaublich viel möglich. Und am Ende des Tages habe ich 16 Stunden am Tag, die ich mir nehmen kann, um das alles zu bauen, was ich haben will. Immer mit der Prämisse, ich möchte nicht nochmal Zeit gegen Geld verkaufen oder zumindest im sehr beschränkten Maß oder muss ein Produkt haben, was über das Produkt monetarisiert und dann ist nicht das Problem Personal, das will ich nochmal sagen. Also Zeit gegen Geld heißt ja mal so, dass ich Personalzeit gegen Geld verkaufe. Personal ist nicht das Problem, sondern die Cash-Cow muss irgendwo anders sitzen und das Problem gnadenlos einfach finanzieren können in einer Welt, die halt nicht so strukturiert ist wie im SEO, wo eigentlich nicht ausgebildet wird, wo alle denken, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen im Personal und immer mehr Geld verdienen wollten die letzten Jahre, aber du die Wirtschaftlichkeit gar nicht darstellen konntest. Das ist halt schwierig. Aber es gibt natürlich Bereiche, da ist das gar nicht so schwierig und da kann man einfach vielleicht für gesellschaftlich unterprivilegierte Gruppen, die jetzt gerade im Sozialen unterwegs sind, vielleicht eine ganz neue Lebensader schaffen und eine neue Verdienstmöglichkeit schaffen. Also sind noch eine Menge Baustellen, die da übrig sind. Meine Lieben, viel von dem, was ihr gerade so gehört habt, was ich so reininterpretiert habe, wo ich die Zukunft sehe, viel von dem wird Teil der Campix 226 sein. Und ich will jetzt nicht einfach lobhudeln, aber ich glaube, dass vom Mindset her und wie ich mich in der Vorbereitung mit Leuten, mit den Speakern auch unterhalten werde, dieses Mindset wirklich übergeben wird für die Campix als Zukunftsvision für SEO, für Markenbildung, für Strategie, für Marketing. Wir holen uns den Traffic zurück. Das ist meine große Vision. Eine Zukunft, nicht zu sagen, alles ist scheiße, die Agenturen fallen auseinander, Inhouse ist in einer Neukonstellation, sondern genau mit dieser Perspektive Alternativen anzubieten oder Lösungen anzubieten, das wird die DNA der Campix sein. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im Sommer am 18. und 19. Juni in Berlin sehen und genau darüber philosophieren. So werde ich auch probieren, die ganze Campix als Plattform irgendwie aufzustellen. Nicht diese einzelnen Marketingdisziplinen, was kann das Tool, sondern wie spielt das Orchester miteinander? Das irgendwie hinzukriegen über so eine Plattform, da habe ich Bock drauf und vielleicht begleitet ihr mich ja ein bisschen auf dem Weg. Dahin würde mich zumindest freuen. Und wenn ihr eben nur in Technik oder in Research verbleibt, dann ist auch cool. Dann werde ich einfach lesen, was ihr schreibt und dann werde ich davon auch profitieren. Also kein Problem. In diesem Sinne, nächste Woche und in der übernächsten Woche gibt es dann den Wolfgang mit zwei Ausgaben, also wenigstens mit einer. Vielleicht tauschen wir dann auch nochmal zurück. Aber sonst im Regelfall, was ich jetzt in meinem Kopf habe, gibt es jetzt zwei Ausgaben mit dem Wolfgang. Und danach bin ich hier wieder dran und dann gucken wir mal, welchen Gast ich jetzt hier noch beackern kann, um genau dieses Thema noch abzubilden Und das ist ja gar nicht so einfach, das in so einer, in diesem Chaos jetzt eine Struktur reinzubringen, die auch euch nicht lost zurücklässt, sondern einfach auch eine Führung gibt. Das muss jetzt hier bleiben. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Marco Tschüssenkowski.